Dankbar sind wir, dass wir Frieden mit Gott gefunden haben durch unseren Herrn Jesus Christus. Für mich war der gestrige Abend ein ganz besonderer Abend. Ich sehe, dass der Herr ein ganzes Werk vollbracht hat. Nichts ist ausgeblieben oder übrig geblieben. Er hat alles vollbracht und vollendet. Dafür sind wir dankbar. Heute werde ich gemäßigt sprechen müssen, weil die vielen Versammlungen mich doch ein wenig mitgenommen haben, auch mit meiner Stimme. Aber wir sind ja nicht hier, um durch die Verkündigung Kraft zu demonstrieren. Wir sind hier, das Wort auszuteilen, das Gott durch seinen Geist in jedem Herzen beleben möchte und da die Kraftauswirkung Gottes stattfinden kann. Ich weiß nicht, wie viele gestern Abend vor der Versammlung die beiden Regenbogen gesehen haben. Es war etwas ganz Gewaltiges, besonders der eine, der ging ja von einem Ende des Himmels bis zum anderen, und so deutlich konnte man selten die sieben Farben sehen wie gestern. Und als dann der zweite noch hinzukam, war die Freude groß. Gott hat einen ersten Bund geschlossen, er hat den neuen Bund gemacht, er ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit.
Amen.
Das erinnert mich an ein Erlebnis in Jericho. Wir hatten dort unseren jüdischen Freund Bruder Goldner mit uns, und ihr wisst ja, bis jetzt ist die Decke noch über ihren Augen, über ihren Herzen. Und wir haben über das gesprochen, das im Neuen Testament in Erfüllung geht, was Gott im Alten getan hat. Und er hat uns gerade vorher klar gemacht, im Alten verheißen hat. Er hat uns gerade klar gemacht, dass es dort ja nur ganz selten regnet. Wie viele Tage im Jahr? Etwa 30 Tage im Jahr. Nur zu bestimmten Zeiten, meinetwegen Dezember und Januar. Und wir waren dort bei hellem Sonnenschein und klarem Wetter. Und was soll ich euch sagen? Er hatte gerade an der Quelle, wo der Elisa das Salz hineingetan hatte und die Quelle gesund geworden war, das hatte er uns gerade so erklärt. Im Handumdrehen zogen die Wolken herauf. Und ihr habt es wohl in einem Rundbrief gesehen, zwei gewaltige Regenbogen, aber beide klar und deutlich. Und ich sagte, Bruder Goldner, sieh mal, der Gott des alten Bundes ist auch der Gott des neuen Bundes. Und es mögen Kleinigkeiten sein für einige, aber für uns, die wir Gottes Wort kennen, wir wissen, was der Herr gesagt hat. Er hat diesen Bundesbogen in die Wolken getan und hat gesagt, ich werde die Erde nicht noch einmal verderben. Nun kommen wir zu dem heutigen Tage. Der heutige Tag ist ebenfalls ein großer Tag, ein Siegestag, ein Tag, an dem nicht nur unser Herr auferstanden ist, sondern, wenn wir es biblisch nehmen, ein Tag, an dem wir mit ihm auferstanden sind.
Amen.
Gemäß der Heiligen Schrift sind wir mit Christus gekreuzigt worden, wir wurden mit ihm begraben durch die Taufe, darauf kommen wir später noch zurück, und wir sind mit ihm zu einem neuen Leben auferstanden. So wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht. So wie der Tod einerseits Realität ist, so ist das Leben und die Auferstehung andererseits göttliche Realität. Und wir haben es gestern Abend betrachtet, dass der Herr den Tod überwunden und verschlungen hat in den Sieg. Und wir können nun mit Paulus sagen, Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Unser Herr ist siegreich auferstanden. Halleluja, Amen. Preis sei ihm. Und ich glaube, es ist Paul Gerhard, der singt, Jesus lebt, mit ihm auch ich. Tod, wo sind nun deine Schrecken? Jawohl, wir leben mit ihm. Lasst uns einige Schriftstellen betrachten, denn ich finde, wenn Gottes Wort zu uns redet, dann ist das bleibend und hat eine mächtige Auswirkung. Wir bitten besonders alle, für die, die Dinge neu sind, nehmt sie einfach im Glauben auf und an. Auch für uns war die Verkündigung des vollen Evangeliums nach apostolischer Art früher etwas Neues, etwas Unbekanntes. Wir sind aber dankbar, dass wir ohne Wenn und Aber, ohne Deutungen zu dem ursprünglichen Wort und damit zu den ursprünglichen Segnungen zurückkehren können. Wir beginnen mit dem Markus-Evangelium, dem 16. Kapitel, und ich wünschte, jemand würde den Text lesen. Markus, Kapitel 16, von Vers 1. Als dann der Sabbat vorüber war, kauften Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, wohlriechende Salben, um hinzugehen und ihn zu salben. Und ganz früh, am ersten Tage der Woche, kamen sie zum Grabe, als die Sonne aufgegangen war, und sie sagten zueinander, wer wird uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? Er war nämlich sehr groß. Doch als sie hinblickten, sahen sie, dass der Stein schon weggewälzt war. Bleiben wir hier einen Augenblick stehen. Sie machten sich Sorgen. Wer wird den großen Stein von dem Eingang der Gruft hinwegwälzen? Als sie an Ort und Stelle ankamen, war das, worüber sie sich Sorgen machten, schon getan. Und zwar durch ein Eingreifen Gottes. Nehmen wir es heute ganz persönlich für uns in Anspruch. Das, worüber du und ich uns Sorgen machen und uns fragen, wie soll es werden? Wie wird's geschehen? Die Sache ist zu schwer, zu groß für uns. Kommen wir dorthin, wo der Herr ist, und wir werden feststellen, dass das, worüber wir uns Sorgen gemacht haben, schon vollbracht und getan ist. Das ist etwas ganz Wunderbares. Weiter steht hier, als sie dann in das Grab hineingetreten waren, sahen sie einen Jüngling auf der rechten Seite sitzen, der mit einem langen weißen Gewande bekleidet war. Und sie erschraken sehr. Er aber sagte zu ihnen, erschreckt nicht. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferweckt worden. Er ist nicht mehr hier. Halleluja. Das Grab war leer. Er ist auferweckt worden. Er ist nicht mehr hier. Seht, da ist die Stelle, wohin man ihn gelegt hat. Lasst mich an dieses Wort die erste Auferstehung anknüpfen. Die Stunde und der Tag kommt, wo die Gräber derer sich öffnen werden, die in Christo entschlafen sind, und alle diejenigen, die auf seine Wiederkunft gewartet haben und noch leben, werden verwandelt und zur Herrlichkeit hinaufgenommen werden. Wenn man uns dann suchen wird, kommt die gleiche Antwort. Er, sie ist nicht mehr da, sind nicht mehr da. Auch wir werden eines Tages nicht mehr hier sein. Die Leute werden schellen und es macht niemand auf. Sie werden anklopfen und die Tür geht nicht auf. Die Stunde kommt für uns, wie sie für den Herrn gekommen ist.
Amen.
Denn ohne uns ist die Sache Gottes ja nicht vollendet. Lasst uns bitte aus dem Matthäus-Evangelium, dem 28. Kapitel lesen. Matthäus, Kapitel 28. Hier lesen wir ebenfalls die ersten Verse. Matthäus 28, man müsste fast die ersten 10 Verse lesen. Aber ihr kennt ja alle die Geschichte, die sich hier ereignet und die hier niedergeschrieben wurde. Vielleicht lesen wir hier von Vers 5. Der Engel aber wandte sich an die Frauen mit den Worten: Fürchtet ihr euch nicht, denn ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht mehr hier, denn er ist auferweckt worden, wie er es vorausgesagt hat. Kommt her, seht euch die Stätte an, wo er gelegen hat. Geht eilends hin und sagt seinen Jüngern, er ist von den Toten auferweckt worden, und geht euch voran nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn wiederfinden. Beachtet wohl, was ich euch gesagt habe. Da gingen sie eilends vom Grabe weg, voller Furcht und voll großer Freude, und eilten davon, um seinen Jüngern die Botschaft zu bringen. Und siehe, Jesus kam ihnen entgegen mit den Worten: Seid gegrüßt. Bleiben wir hier einen Augenblick stehen. Jesus kam denen entgegen, die ihn geliebt, die ihn gesucht haben, die nach ihm fragten. Er kam ihnen entgegen. Alle, die den Herrn erlebt haben, können das Gleiche bezeugen. Er ist mir und dir entgegengekommen. Er hat dich und mich angesprochen. Er hat uns bei unserem Namen gerufen und wir dürfen ihm angehören. Weiter steht hier, da gingen sie auf ihn zu, umfassten seine Füße und warfen sich anbetend vor ihm nieder. Hierauf sagte Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht, gehet hin und verkündigt meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen sollen. Dort werden sie mich wiedersehen. So eigenartig es sein mag, aber es waren Schwestern, die in aller Frühe hingegangen waren, um nach ihrem Herrn und Meister zu schauen. An erster Stelle wird Maria Magdalena erwähnt, aus welcher der Herr 7 Teufel ausgetrieben hat. Diese Frau, die vom Teufel übel geplagt wurde, muss eine solche Dankbarkeit in ihrem Herzen empfunden haben. Sie wollte einfach beim Herrn sein und sich bei ihm bedanken. Lasst uns aus Lukas 24 lesen. Ihr wisst ja, die 4 Evangelisten haben es in einer ganz wunderbaren Weise wiedergegeben. Lukas 24, hier lesen wir einfach vom 5. Vers. Lukas 24 von Vers 5. Und als sie in Furcht gerieten und den Blick zu Boden schlugen, sagten diese zu ihnen: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht mehr hier, sondern auferweckt worden. Denkt daran, wie er zu euch geredet hat, als er noch in Galiläa war. Hier wollen wir den Satz hervorheben: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Wir haben so viel tote Religion in unserer Zeit, tote Formalitäten, tote Amtshandlungen, tote Gottesdienste. Was suchen wir den Lebenden bei den Toten? Der Herr ist gekommen, auf dass wir leben und volles Genüge haben, auf dass wir sein Leben haben. Glaubt es mir, und damit urteilen wir nicht, aber Christus, unser Herr, der Lebendige, ist in all den toten Systemen nicht zu finden. Er kann nur da sein, wo Menschen aus Gott neu geboren wurden und somit zu einem neuen Leben hindurchgedrungen sind. Da ist er zu finden. Aber da ist auch kein Friedhof, und deshalb geht es bei uns auch manchmal ganz lebendig zu. Wenn neue Menschen hinzukommen, dann erwarten sie eine besondere Andacht. Aber auch das ist eine besondere Andacht, wenn wir unserem Gott die Ehre geben. Andacht bedeutet doch nicht schweigen. Wer schweigt, der schweigt. Ist das Andacht? Andacht besteht daraus, Gottes Wort zu hören, es aufzunehmen, es zu glauben, es wirken zu lassen und dann dem Herrn den schuldigen Dank darzubringen. Die Gemeinde des lebendigen Gottes ist wahrhaftig kein Kloster mit einem Schweigeorden. Ganz bestimmt nicht, sondern ein lebendiger Organismus. Menschen, die Gott begnadigt hat. Und wenn wir ihm nicht danken, wer soll ihm dann den schuldigen Dank darbringen? Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Jetzt lese ich von Vers 10. Es waren dies aber Maria Magdala und Johanna und Maria, die Mutter des Jakobus, und die anderen Frauen mit ihnen, die den Aposteln dies berichteten. Keiner der Apostel war gekommen. Die Frauen kamen, um nach dem Herrn zu sehen. Teure Schwestern, ihr habt einen wunderbaren Platz im Reiche Gottes. Auch ihr habt das Recht und das Vorrecht, wenn ihr Jesus erlebt habt, anderen davon zu berichten, was er euch bedeutet und was er an euch getan hat. Amen. Ihr seid auch in keinem Schweigeorten, nur der Platz muss gesichert sein, aber gläubige Menschen wissen genau, wo sie schweigen und wo sie reden sollen. Lasst uns aus dem Johannesevangelium lesen. Wir wissen ja, dass Johannes als der Lieblingsjünger Jesu betrachtet wird. Ich weiß nicht, ob der Herr besondere Lieblinge hat. Es wird so gesagt, er war an der Brust des Herrn. Er wollte dem Herrn immer nahe sein. Ja, wenn du es auch sein möchtest, dann bist auch du ein Liebling des Herrn.
Amen.
Da braucht man gar nicht neidisch zu sein. Wer hätte nicht als nächstes an der Brust des Herrn sitzen wollen? Ich bin da ganz ehrlich, da hätte ich mich auch vorgedrängt. Da wäre ich nicht bescheiden gewesen. Ich hätte mich gern ganz nahe zum Herrn gesetzt. Ihr Lieben, wollen wir es heute doch geistlich übertragen? Haben wir das Verlangen in uns, dem Herrn nahe zu sein? Ein Liederdichter singt, nah bei Jesu, Himmelsluft uns da umweht. Ein Verlangen, nicht nur Jünger Jesu zu sein, sondern ihm nahe zu stehen, zu hören, was er sagt und wahrzunehmen, was er tut. Hier lesen wir aus Johannes 20 von Vers 11. Johannes 20 von Vers 11. Maria aber war draußen am Grabe stehen geblieben und weinte. Mit Tränen in den Augen beugte sie sich vor in das Grab hinein. Da sah sie dort zwei Engel in weißen Gewändern dasitzen, den einen am Kopfende, den anderen am Fußende der Stelle, wo der Leichnam Jesu gelegen hatte. Diese sagten zu ihr, Frau, warum weinst du? Sie antwortete ihnen, man hat meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin man ihn gelegt hat. Sie hatte noch nicht begriffen, was geschehen war. Nun aber kommt's. Nach diesen Worten wandte sie sich um und sah Jesus dastehen. Welch ein herrliches Zeugnis. Zuerst bekümmert, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Und sie schaut sich um und sieht ihren Herrn dastehen. Ihr Lieben, auch wir werden uns manchmal umschauen müssen, um unseren Herrn zu sehen. Schaue im Glauben und du wirst ihn sehen und die Herrlichkeit Gottes erleben. Er kann noch heute gefunden werden. Er kann noch heute gehört werden. Er ist auferstanden. Er lebt. Nun lese ich von Vers 15. Da sagte Jesus zu ihr, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie hielt ihn für den Hüter des Gartens und sagte zu ihm, Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sage mir doch, wohin du ihn gebracht hast, dann will ich ihn wiederholen. Jesus sagte zu ihr, Maria. Da wandte sie sich um und sagte auf Hebräisch zu ihm, Rabuni, das heißt Meister. Jesus sagte zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht zum Vater aufgefahren. Gehe aber zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Soweit dieses Wort. Maria erkannte den Herrn an seiner Stimme. Da möchte ich die Brücke zu Johannes 10 schlagen. Jesus sagte, meine Schafe hören meine Stimme. Oh, wenn das Wort Gottes an uns ergeht, dann wissen wir, dass es der Herr ist, der mit uns redet. Manchmal ist es nicht das Aussehen, es ist die Stimme, es ist das Wort, um das es geht. Amen. Deshalb haben wir in diesen Tagen begriffen, worum es geht. Nicht um Deutungen über das Wort, nicht Auslegungen, von denen es Bände und Bände voll gibt, sondern das Originalwort als den originalgöttlichen Samen. Und dann können auch wir sagen, brannte nicht unser Herz, als er mit uns redete? Sollten in diesem Gottesdienst noch solche übrig geblieben sein, deren Herzen noch nicht brennen, die noch nicht angesprochen wurden? Oh, ich bitte euch im Namen des Herrn, öffnet euren Mund und ruft ihn an, und dann ist das Herz geöffnet. Menschen, die den Namen des Herrn im Glauben nicht aussprechen und nicht anrufen, können nie gerettet werden. Du kannst die Sache mit Gott nicht in deinem Herzen ausmachen. Da beginnt es, aber da hört's nicht auf. Der Mensch muss von Herzen glauben und dann mit dem Munde bekennen. Und die Heilige Schrift sagt, wer den Namen des Herrn anruft, soll gerettet werden. Das garantiere ich jedem. Wenn er sagt oder ausruft, Herr Jesus, rette mich, ist der Bann Satans gebrochen. Und das muss einmal geschehen. So war es mit uns allen. Wenn aber jemand bei sich selber denkt, ich mach das so schön mit mir selber aus, ich möchte da eine direkte Mahnung aussprechen. Tut's nicht. Macht es mit Gott aus. Und wenn ihr es mit Gott ausmacht, dann macht ihr es so aus, wie er es gesagt hat. Wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Also, im Herzen glauben wir, und der Schrei des Herzens kommt aus dem Munde hervor, und wir rufen den Namen des Herrn an. Und schon geschieht's. Bitte beachtet es, denn der Tag könnte für manche kommen, die unter dem Schall des Wortes Gottes gesessen haben. Und Gott hat ihnen die rettende Hand entgegengestreckt. Aber es brach nichts auf. Sie blieben verschlossen. Und das darf nicht sein. Wir alle haben uns nicht geschämt, den Namen des Herrn anzurufen. Warum solltet ihr euch schämen, die ihr es noch nicht getan habt? Die Heilige Schrift sagt, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus selig werden. Der Herr spricht, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen.
Amen.
Wenn du spürst, dass die Not in dein Herz gekommen ist und du erkennst, verloren zu sein und der Rettung zu bedürfen, dann rufe die Namen des Herrn an und du wirst sehen, es wird geschehen. Lasst uns nun aus 1. Korinther, dem 15. Kapitel lesen, eins der gewaltigsten Bestätigungen, dass Menschen den Herrn nach seiner Auferstehung gesehen haben. Und ich hoffe nicht, dass es einen Menschen in Reichweite gibt, der uns sagen möchte, dass all diese Berichte nicht stimmen. Ein solcher Mensch weiche aus der Gegenwart Gottes und er weiche aus der Gegenwart der Gläubigen. Wir glauben das Wort Gottes von A bis Z, von Anfang bis zu Ende. Wir glauben sogar jedes Komma und jeden Punkt, weil es Gottes heiliges Wort ist. Und der Herr hat es selber gesagt, ihr werdet Himmel und Erde vergehen, ehe ein Jota, ein Strichlein vergehen wird. Und das glauben wir von Herzen. 1. Korinther, Kapitel 15, von Vers 3. Ich habe euch nämlich an erster Stelle mitgeteilt, was ich auch überkommen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, den Schriften gemäß, und dass er begraben und dass er am dritten Tage auferweckt worden ist, den Schriften gemäß, und dass er dem Kephas erschienen ist, danach den Zwölfen, darauf ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten jetzt noch leben, einige aber sind entschlafen. Als Paulus schrieb, war das so. In der Zwischenzeit sind all diese ersten Zeugen entschlafen. Aber durch die Gnade Gottes sind auch wir lebendige Zeugen, weil wir den Herrn als den Auferstandenen erlebt haben. Er hätte mich gar nicht retten können, wenn er nicht auferstanden wäre. Er hätte nicht segnen, nicht heilen, sich gar nicht kundtun können, wenn er nicht auferstanden wäre. Also, er ist auferstanden. Mögen die Gottesleugner oder Atheisten sagen, was sie wollen, wir sprechen die Sprache Gottes. Wir sagen das, was uns im Worte Gottes gesagt wurde. Es gibt Menschen, die an ein Weiterleben absolut nicht glauben wollen. Sie lassen ihre Leiber verbrennen, ihre Asche zerstreuen, um so jegliche Spur ihres Daseins zu verwischen. Macht euch keine Sorge. Der Mensch ist doch nicht der Leib, der da der Erde preisgegeben wird. Wir wohnen in einem Hause. Das ist der Leib. Und eines Tages lassen wir diesen Leib zurück und gehen dann zum Herrn. Wenn aber die Auferstehung kommt, werden alle Menschen, die je gelebt haben, auferstehen, ob sie das wollten oder nicht. Das hat Gott so in seinem Worte gesagt und so wird es sein. Nun gibt es ja Menschen, die Mühe haben mit ihrer Intelligenz. Und Gott hat nichts gegen natürliche Klugheit, aber sie darf dem Glauben nicht im Wege stehen. Natürliche Intelligenz und Klugheit wollen wir in jedem natürlichen Bereich verwenden, so gut wir es nur können. Aber wenn es um den geistlichen Bereich geht, um den Glaubensbereich, dann haben wir dem Herrn zu vertrauen. da wollen wir nicht mit Argumenten, sondern mit dem Glauben Gott und seinem Worte gegenübertreten. Wir lesen aus Apostelgeschichte, dem ersten Kapitel, Apostelgeschichte 1 von Vers 1 bis 3. Meinen ersten Bericht habe ich über alles das verfasst, was Jesus getan und gelehrt hat, von Anfang an bis zu dem Tage, an dem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist seine Aufträge erteilte und dann aufgenommen wurde. Ihnen hatte er sich auch nach seinem Leiden durch viele Beweise als lebendig bezeugt, indem er sich 40 Tage lang vor ihnen sehen ließ und mit ihnen über das Reich Gottes redete. Er ist nicht nur auferstanden, er hat die 40 Tage genutzt, um mit seinen Jüngern über alles, was das Reich Gottes betrifft, zu reden. Welch ein Vorrecht hatten die Jünger damals. Doch wir haben erfahren, was der Herr mit ihnen gesprochen hat. Wir sind nicht im Dunkeln gelassen worden, sondern haben den Ratschluss Gottes verkündigt bekommen. Er ist niedergeschrieben worden in der Heiligen Schrift. Fassen wir es zusammen und dann müssen wir einiges über die Taufe sagen. Doch fassen wir zusammen. Unser Herr hat uns geliebt, hat uns erlöst, hat den Preis auf Golgatha bezahlt. Wir könnten viele Bibelstellen lesen. Psalm 103 ist doch die gewaltige Ankündigung, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und mit Barmherzigkeit. Er hat uns erlöst, er hat uns begnadigt, er hat die Schuld vergeben und alle Sünde getilgt. Wie ich schon während einer Andacht sagte, der Mensch geht nicht verloren, weil er gesündigt hat oder in Sünden geboren wurde. Der Mensch geht verloren, wenn er nicht glaubt, dass Jesus die Sünder gerettet und uns begnadigt hat. Was hat Bruder Brenim von diesem einen Fall gesagt, als der Mann standrechtlich erschossen wurde, weil er Fahnenflucht begangen hatte? Und der Präsident hatte auf irgendeinen Wisch der Mutter oder wer immer es war, da geschrieben, ich verzeihe diesem Mann so und so. Und dann war die Unterschrift, ich glaube, vom Lincoln, Abraham Lincoln. Und dieser Zettel wird ihm ins Gefängnis gebracht. Und der Mann sagt einfach, warum verspottest du mich? Wenn es eine Sache des Präsidenten wäre, dann wäre da der Briefkopf. Dann wäre das Siegel, dann wäre dies, dann wäre das. Und er sagt, verspotte mich doch nicht. Und was geschah? Der Mann, den der Präsident begnadigt hatte, wurde am nächsten Tag erschossen, obwohl er begnadigt war. Und es gab tatsächlich eine große Gerichtsverhandlung bis vor dem Bundesgerichtshof der Vereinigten Staaten. Und der oberste Richter gab folgende Erklärung. Eine Begnadigung ist keine Begnadigung, wenn sie nicht als Begnadigung auf- und angenommen wird. Welch eine Gnade hat Gott uns geschenkt? Ein Gnadengeschenk, aber es muss auf- und angenommen werden. Auch solche Menschen gibt es, die einen denken, ja, wenn der Papst uns das sagen würde, die anderen vielleicht, wenn da ein Bischof käme, der uns das sagen würde, seit wann nimmt Gott Päpste und Kardinäle? Oh, er hat Propheten und Apostel genommen, Fischersleute, Zöllner hat er genommen, Farmer hat er genommen, Menschen, die geglaubt haben, was er gesagt hat, um es den Menschen weiterzubringen. Er braucht doch nicht Leute, die den Unglauben verbreiten. Er braucht Menschen, die den Glauben ausstreuen. Und das möchten wir ja. Wir möchten Menschen sein, die von ganzem Herzen glauben. Und ich will es euch auch offen sagen. Ich habe keine Mühe, Gott zu glauben. Nein, Gott ist glaubwürdig. Wer ihm nicht glaubt, macht ihn zum Lügner. So sagt es die Heilige Schrift. Und er spricht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Glaubt es heute und nehmt es für euch in Anspruch. Zwei Schriftstellen noch zu diesem Thema. Eine aus dem Propheten Jesaja, dem 25. Kapitel. Nur einen Vers, macht euch keine Sorgen. Auch diese Andacht wird ihren Schluss finden. Aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 25, Vers 8. Hier steht, den Tod wird er auf ewig verschwinden lassen, die Tränen wird Gott der Herr von jedem Antlitz abwischen. Den Tod wird er auf ewig verschwinden lassen, und die Tränen wird Gott der Herr von jedem Antlitz abwischen. Lasst uns fast den gleichen Text im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung Jesu Christi, Kapitel 21 lesen und hier von Vers 2. Offenbarung 21, ja vielleicht genügt auch von Vers 3. Dabei hörte ich eine laute Stimme aus dem Himmel rufen, siehe da, die Hütte Gottes ist bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein. Ja, Gott selbst wird unter ihnen sein, und er wird alle Tränen aus ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein. Und keine Trauer, kein Klagegeschrei und kein Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Da sagte der auf dem Throne Sitzende, siehe, ich mache alles neu. Halleluja. Preis sei unserem Gott. Dann fuhr er fort, schreibe, denn diese Worte sind zuverlässig und gewiss. Halleluja. Er wird unter den Menschen wohnen. Ach, wenn wir euch heute alles so darlegen könnten, was Gott uns bereitet hat. Ihr Lieben, eine Herrlichkeit ist für uns da. Alles hat Gott bereitet. Er ruft zu dem großen Mahl. Er sendet seine Boten aus, damit die Einladung gegeben wird. Und wir laden alle ein. Kommt zum Mahl des Herrn. Amen. Kommt zu Jesus Christus, unserem Erlöser. Jetzt werden wir zu dem zweiten Teil übergehen. Wir lesen aus Matthäus 28 die Verse 18 und 20. Matthäus 28, hier steht geschrieben, da trat Jesus herzu und redete sie mit den Worten an. Mir
ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Warum konnte er das sagen? Er hat alles besiegt, überwunden, ist auferstanden, triumphierte. Wie dankbar können wir sein? Glaubt ihr's, dass ihm alle Gewalt gegeben wurde? Heute hier in unserer Mitte möchte er diese Gewalt offenbaren. Und es bedarf nur unseres Glaubens und Vertrauens zu ihm und seinem Worte. Und schon geschieht's. Was in unseren Augen unmöglich sein mag, das ist möglich bei ihm. Der Herr spricht, mir ist alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben. Darum geht hin und machet alle Völker zu Jüngern. Taufet sie auf die Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie alles halten, was ich euch geboten habe. Und wisset wohl, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Amen. Das ist ein großer, ein herrlicher Missionsbefehl. Darum, dass dem Herrn alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben wurde, sendet er seine Jünger aus, seine Botschaft, die Botschaft des Heils und der Gnade, das Evangelium von unserer Rettung in alle Welt hinauszutragen und so die Menschen in das Reich Gottes hineinzuführen. Wir verkündigen das Wort, der Rest ist zwischen Gott und den Menschen, die das Wort gehört haben. Wir können keinen in das Reich Gottes hinein tun. Nein, in das Reich Gottes muss man durch den Geist Gottes hineingeboren werden. Wie wir irdisch in diese Welt hineingeboren wurden, so hat unser Herr im Johannesevangelium im 3. Kapitel gesagt, wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsstet von Neuem geboren werden, sonst könnt ihr oder du das Reich Gottes nicht sehen. Wir müssen den Menschen die reine Wahrheit sagen. Wenn nun heute hier eine Taufhandlung stattfindet, dann ist sie für diejenigen, die durch den Glauben an Jesus Christus ihre Versöhnung und Vergebung angenommen haben. Für Menschen, die das Wort Gottes als lebendigen Samen in ihr Herz aufgenommen haben. Solche Menschen, die ihr Leben Christus so geweiht haben, dürfen sich dann taufen lassen. Die Taufe als solche dient zur Vergebung der Sünden. Das muss ich vielleicht heute ganz klar machen. Nicht, dass die Sünden durch die Taufe vergeben werden. Absolut nicht und nochmal nicht. Die Taufe ist eine Bestätigung, dass der Täufling die Vergebung der Sünden im Glauben an Jesus Christus angenommen hat. Denn so steht's geschrieben, nur durch Blutvergießen ist Vergebung der Sünde. Im ganzen Alten und Neuen Testament ist das so. Und der Herr sagte, dies ist mein Blut, das Blut des neuen Bundes, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird. Aber die Formulierung in Apostelgeschichte 2, Vers 38, wird von Menschen missverstanden, weil sie die anderen Bibelstellen außer Acht lassen. Man muss alle Bibelstellen nehmen, die zu einem Thema gehören. Vergebung, Versöhnung, Gnade und Heil ist durch das vergossene Blut des Lammes. Wir könnten viele, viele Bibelstellen lesen. Wir sind nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft oder erlöst worden, sondern durch das kostbare, teure, reine und heilige Blut des Lammes Gottes. Also Vergebung durch Golgatha, Versöhnung und Heil durch den Kreuzestod Jesu Christi, unseres Herrn und Erlösers. Solche, die das auf- und angenommen haben, bezeugen es vor Gott und den Menschen, dass sie jetzt den Bund eines guten Gewissens mit Gott schließen können. Denn das bedeutet die Taufe auch. Der Bund eines guten Gewissens mit Gott. Wenn ihr Gewissheit empfangen habt unter der Predigt durch den Geist Gottes, dass auch eure Schuld und eure Sünde getilgt wurde und ihr es im Glauben aufnehmen könnt und sagen, Herr, heute hast du's mir gezeigt und geoffenbart. Jetzt erkenne ich, dass du auch mich erlöst, auch mir vergeben und meine Schuld getragen und meine Sünde getilgt hast. Herr, heute nehme ich dich im Glauben als meinen persönlichen Erlöser, als meinen Retter auf und an. Und ich danke dir, dass du mir vergeben hast und dass du mich angenommen hast. Ich darf nun dein Eigentum sein für Zeit und Ewigkeit. Das bewirkt der Geist Gottes in den Herzen derer, die unter der Predigt glauben, was Gott ihnen durch sein Wort sagt. Amen. Sie nehmen das Gnadenangebot unseres Gottes an. Also geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium und macht zu Jüngern aus allen Völkern. Wie wird das gemacht? Durch Gewalt? Durch Menschen? Nein. Wir predigen und lassen Gott machen, schalten und walten, wie es ihm gefällt. Und die Heilige Schrift sagt, Gott fügte täglich hinzu solche, die da selig werden sollten. Auch da steht geschrieben, die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Ganz kurz möchte ich noch auf diesen Gedanken eingehen, der hier ausgeführt wird, oder die Aufgabe, die hier gestellt wurde im 19. Vers. Es geht hier um den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gott ist unser Vater, deshalb beten wir, unser Vater, der du bist im Himmel, derselbe Gott hat sich im Sohne geoffenbart. Immanuel, Gott mit uns. Du sollst seinen Namen Jesus heißen, denn er wird sein Volk von ihren Sünden retten. Amen. Also, der Name Jesus bedeutet Jahwe Retter. Der Name Immanuel, Gott mit uns. In Jesus, unserem Retter, war Gott gegenwärtig, um die Welt mit sich selber zu versöhnen und zu vereinen. Wenn nun hier gesagt wird, dass auf diesen Namen getauft werden soll, so begreifen wir, dass Vater in sich ja kein Name ist. Wie viele Väter sind heute in unserer Mitte? Wen könnte man als Vater, wenn der Name gemeint ist, ansprechen? Damit wird bezeugt, wer und was es ist. Aber der Name, um den es geht, auf den getauft werden soll, den hat Petrus ausgesprochen, und zwar Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 38. Da antwortete ihnen Petrus: Tut Buße und lasst euch ein jeder auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden taufen, dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Amen. Um der Kürze der Zeit willen, möchte ich gleich noch einige Stellen lesen. Apostelgeschichte, Kapitel 8, hier lesen wir Vers 15. Diese beteten nach ihrer Ankunft für sie, dass sie den Heiligen Geist empfangen möchten, denn dieser war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren lediglich auf den Namen des Herrn Jesus getauft worden. Eine dritte Stelle, Apostelgeschichte, Kapitel 10, Vers 48. So ordnete er denn an, dass sie im Namen Jesu Christi getauft würden. Und nur noch eine. Und zwar, vielleicht doch noch mehr. Apostelgeschichte 19, hier steht in Vers 5 und 6. Als sie das hörten, ließen sie sich auf den Namen des Herrn Jesus taufen. Wir könnten jetzt noch zu Römer 6 gehen. Lass mich lesen. Und dann werden wir auch mit diesen Bibelstellen enden. Römer Kapitel 6, hier steht in Vers 3 geschrieben: Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir auf Christus Jesus getauft worden sind, auf seinen Tod getauft worden sind? Wir sind also deshalb durch die Taufe in den Tod mit ihm begraben worden, damit gleich wie Christus von den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, ebenso auch wir in einem neuen Leben wandeln. Amen. Die Taufe bedeutet eine Beerdigung, und nur Gestorbene können beerdigt werden. Also müssen die Menschen der Welt und sich selbst gestorben sein, den breiten Weg verlassen haben und durch die enge Pforte hindurchgehen und den schmalen Weg betreten, der zum Leben führt. Menschen, die erkannt haben, dass sie mit Christus gekreuzigt wurden und es jetzt für wahr annehmen für ihr persönliches Leben und sagen: Herr, ich glaube, dass ich mit dir gekreuzigt wurde und gestorben bin, damit ich fortan nicht mehr mir selber lebe, sondern dass wir sagen können wie Paulus: Was ich jetzt im Fleische lebe, das lebe ich im Glauben des Sohnes Gottes. Dann tun wir nicht mehr unseren Willen, sondern den Willen Gottes. Wer von euch, die ihr getauft werden möchtet, kann das alles glauben? An die Erlösung, an die Versöhnung, Vergebung, Gnade und Heil. Wer kann glauben, dass wir in den Augen Gottes schon in Christus waren, als er gekreuzigt wurde? Wir sind mitgekreuzigt worden. Und wir sind mitbegraben worden. Wir sind mit ihm auferstanden. Und deshalb haben wir auch noch die biblische Taufe. Ein Toter wird beerdigt. Der wird nicht mit drei Hände voll Erde ein bisschen über die Stirn bestreut. Der wird einfach begraben, so wie Johannes im Jordan durch Untertauchen taufte und alle Apostel auf gleiche Weise tauften. So taufen auch wir durch einmaliges Untertauchen in dem Wissen, durch Offenbarung des Geistes, dass der Name, in dem sich Gott als Vater, Sohn und Heiliger Geist im Neuen Testament offenbarte, dass dieser Name Herr Jesus Christus ist.
Amen.
So wie 3 mal 3, 9 ist, so ist der Name des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes Herr Jesus Christus.
Amen.
So haben alle unsere Brüder von Anfang an getauft und Paulus, der die Briefe an die Römer schrieb, hat sich mit eingeschlossen und sagte, wir alle, also er auch, wir alle, die wir auf Christum Jesum getauft wurden, sind in seinen Tod getauft worden. Lasst uns das jetzt noch einmal zusammenfassen. Seit gestern Abend habe ich den Eindruck, dass ich sagen könnte, wie Paulus es sagte, ich habe keine Schuld an dem Blut eines Einzigen, der verloren gehen würde, der in diesen Tagen das Wort Gottes hier gehört hat. Mich wird keiner anklagen können. Ihr habt das wahre, das reine, das teure Wort Gottes gehört. Nehmt es auf, nehmt es an, glaubt es mir. Es ist doch der Geist Gottes, der durch uns mahnt, der durch uns bittet. Lasst euch versöhnen mit Gott. Nehmt das Heil an. Ich bekomme doch keine Provision. Aber ich weiß, eine Seele ist Gott mehr wert als die ganze Welt. Unser Herr sagte, was hülfe es die Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und Schaden nehme an seiner Seele. Ihr seid Menschen, die zum ewigen Leben verordnet sind. Und die Heilige Schrift sagt es uns in Apostelgeschichte, dem 13. Kapitel, so viele ihrer zum ewigen Leben bestimmt waren, wurden gläubig. Heute kann jeder Bann gebrochen werden, jedes Rätsel gelöst werden. Der Herr sagte, der Geist Gottes ruht auf mir, um den Gefangenen die Freilassung zu verkündigen und den Gebundenen, dass sie los sein sollen und das Gnadenjahr des Herrn zu verkündigen. Möge der Geist Gottes über die ganze Versammlung kommen und jeder mitgerissen werden, denn wahrlich, Gott hat mit uns geredet. Und jetzt möchte er, dass wir ihm antworten. Gelobt sei sein heiliger Name. Amen. Wir stehen auf zum Gebet. Lasst uns gemeinsam singen, so wie ich bin, so muss es sein.